Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und zu Gast ist eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen der letzten Jahre. Mit einer Romantrilogie über vier Frauen und deren Schicksal im Verlauf des fast gesamten 20. Jahrhunderts hat Carmen Korn ein Millionenpublikum erreicht und in ihren Bann geschlagen. Heute ist sie bei uns angereist aus Hamburg, wo sie lebt und arbeitet. Willkommen zu den Zwischentönen, Frau Korn.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Scholl. Ich bin froh, hier zu sein.
Töchter einer neuen Zeit, Zeiten des Aufbruchs, Zeitenwende, so lauten die Titel dieser drei umfangreichen Romane. Der erste ist 2016 erschienen. Als der dritte dann herauskam und dann auch sofort die Bestsellerlisten erobert hat, da standen die anderen zwei immer noch drauf. Die Ausgaben im Taschenbuch kamen hinzu. Wissen Sie eigentlich, wie viele Bücher da insgesamt über den Ladentisch gingen?
Ich habe keine Ahnung.
Millionen, ne?
Ich habe keine Ahnung. Ab und zu kommt irgendwie eine Zahl rüber, die ist nicht mehr aktuell dann, aber ich habe irgendwie nie gefragt.
Kriegen Sie jeden Monat einen Rosenstrauß von Ihrem Verlag?
Nein, nö, das kriege ich nicht. Aber Sie gehen sonst gut mit mir um, keine Frage.
Ich habe Ihren Namen, muss ich gestehen, das erste Mal durch diesen Wahnsinnserfolg vernommen und war dann verblüfft mit Carmen Korn, ja, eine bislang überaus produktive Autorin übersehen zu haben. Pardon. Wenn man es grob überschlägt, haben Sie seit den 1990er Jahren mehr als 30 Bücher veröffentlicht.
Ja,
Sie sind,
in allen Genres.
Sie
ja.
sind eine, also wirklich eine gestandene Autorin. Auf Ihr Frühwerk kommen wir noch, Frau Korn. Aber wie haben Sie dann selbst in diesen plötzlichen Bestseller-Ruhm wahrgenommen, als es da losging?
Ich weiß gar nicht, ob ich ihn wahrgenommen habe, Herr Scholl. Es ist irgendwie, man ist mittendrin, man macht seine Arbeit. Es war ja auch so, dass ich vier Bücher in diesen Jahren geschrieben habe und gar nicht so viel Außenleben hatte, um das zu registrieren. Aber natürlich auf Lesungen, auch was die Post von Leserinnen und Lesern angeht, habe ich gemerkt, dass ich da was zum Klingen gebracht habe, was mich enorm freut. Aber dass jetzt nun irgendwie ein Rühmchen mich da nun besonders eingehüllt hätte, kann ich gar nicht so empfinden. Das ist mir an mir ein bisschen vorbeigegangen.
Ich meine, ich war mal in einem Buchladen einer großen Kette, hatte nach ihren Büchern gefragt und da sagte man mir, ja, da hinten gleich vorne an der Ecke, wir haben einen extra Tisch. Und da lagen die gebundenen und die Taschenbücher stapelweise, daneben noch die Hörbücher, die Sie auch selbst eingesprochen haben. Ich meine, das ist schon ein Autorinnentraum, oder?
Wenn man in eine Buchhandlung geht. Ja, das ist alles schon sehr besonders und ich muss sagen, ich habe früher, als ich nicht so erfolgreich war mit den Büchern, was die Verkaufszahlen anging, gelegentlich Buchhandlungen besucht und geschaut, wie die da liegen und ob sie da liegen, aber jetzt bei der Trilogie habe ich es dann nicht mehr getan.
Wir werden auf diese Jahrhunderttrilogie, wie man sie inzwischen abkürzt, natürlich intensiv zu sprechen kommen. Wenn man sich aber die rasche Veröffentlichungsfolge anschaut, 2016 bis 2018, wenn das stimmt, was ich da in den Büchern gelesen habe, drei Romane mit insgesamt nach schätzungsweise circa 1500 Seiten, die müssen Sie ja ungeheuer schnell schreiben.
Ich habe sie gar nicht so schnell geschrieben, aber ich habe sehr viel geschrieben. Ich habe 7 Tage die Woche geschrieben und ich habe eigentlich kein Freizeitleben gehabt, natürlich mein Familienleben weitergeführt, aber es war anstrengend. Es war sehr, sehr anstrengend, ja. Ich merke es jetzt.
Aber das heißt wirklich über diese Jahre 24/7, ja, 7 Tage die Woche, da waren Sie in dieser Welt.
Ja, was die Recherchen anging, das war natürlich nicht unbedingt 7 Tage die Woche, aber jetzt das reine Schreiben das und alles, was nachkommt, Lektorat und das.
War das denn von Anfang an der Plan, eine Trilogie oder hat sich das erst entwickelt nach dem... Ja, nach den ersten Schritten.
Es war von mir angelegt, als ich es bei Rowohlt einreichte, mit einem Exposé, 2 Bücher zu machen. Und ich wollte eigentlich mit dem Mauerfall aufhören, 1989. Und schon als das erste Buch noch gar nicht erschienen war, kamen Rowohlts und sagten, sie hätten doch den Wunsch, dass das wirklich eine Trilogie ist. Und Und ich war sehr zögernd, weil ich, ja, ich war alle vom Schreiben. Ich dachte, jetzt fange ich doch nicht gleich wieder an. Aber dann war ich auch so gefangen in dieser Welt. Und diese Figuren waren so nah an mich rangekommen, gehörten inzwischen so zu meinem Leben, dass es natürlich auch sehr lockend war, ihnen noch ein bisschen Leben zu spinnen und noch mich weiter mit ihnen aufzuhalten. Aber ich ahnte damals schon, dass eine große Schwierigkeit auf mich zukommt, nämlich die Jahrgänge meiner Figuren. Und davon sind einige in den 80er, viele in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren, die anderen Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn ich die also, wie Rowohlt es wünschte, bis zur Jahrtausendwende führte, konnte ich mir vorstellen, was dann los war.
Dann müssen die nämlich alle sterben.
Die meisten sind gestorben, ja, genau. Und das war sehr schmerzlich. Also ich kann mich an Momente erinnern, vor allem zum Beispiel als Theo Unger starb, der ja eine ganz wichtige Figur geworden ist im Laufe der Trilogie, dass ja, ich war fertig. Ich war richtig fertig, als sei ein naher Mensch gestorben.
Das heißt, diese vier Figuren sind richtig Gefährtinnen geworden und auch das große Personal.
Gefährtinnen, genau. Die Männer spielen ja bei mir auch immer eine große Rolle, denen gehört ja auch mein Herz. Und das war so vertraut und ja, da habe ich mich so mit identifiziert. Und also es kam schon vor, dass mein Mann und ich uns zwischendurch mal für Theo und Henny gehalten haben und auch gewisse Gewohnheiten von den beiden angenommen hatten.
Wir beide haben uns im vergangenen Jahr, Frau Korn, auf der Lit Cologne in Köln kennengelernt, im großen Literaturfestival. Und da erinnere ich mich an einen Saal, in den gut 1000 Menschen zu einer Lesung geströmt sind. Hinterher standen Hunderte geduldig in der Schlange, um sich ein Buch signieren zu lassen. Das sind so Bilder, die momentan in diesen Wochen wie aus einer guten alten Zeit wirken. Ja, in diesem Frühjahr wurde die Lit Cologne wie jede andere große Veranstaltung abgesagt. Corona hat auch das gesamte öffentliche literarische Leben ja wirklich auf Null gestellt. Wie haben denn Sie diese letzten Monate erlebt, durchlebt?
Also ich finde es sehr, sehr schade, was alles nicht stattgefunden hat. Die Lit Cologne hat dieses Jahr ja wirklich, ist richtig in die Bedrulle gekommen. Und die haben ja wirklich 24 Stunden vorher absagen müssen. Ja. Die Leipziger Buchmesse, es tat mir auch sehr leid für Kolleginnen, die schöne Bücher geschrieben hatten, die alle im Februar und März erschienen waren. Und dass jetzt auch die Frankfurter Buchmesse so, ja, in so einem merkwürdigen Format stattfindet, ist auch nicht frohmachend. Aber was mich selbst angeht, ich habe justamente in dem Moment die letzte Seite geschrieben vom neuen Roman, als dann irgendwie die Quarantäne für Corona losging. Und ich habe also praktisch die Schreibquarantäne dann mit einer Lesequarantäne abgelöst. Und so sehr hat sich das nicht anders angefühlt. Also Schreiben, ich war schon vorher monatelang in Quarantäne, weil ich muss dann auch ganz mich darauf besinnen und kann nicht zwischendurch viel Außenleben haben. Ich war also schon ab November eigentlich fast nur an meinem Schreibtisch.
So, und da werden jetzt Ihre vielen Fans schon die Ohren spitzen. Ein neuer Carmen Korn, Ante Portas. Später dürfen wir ein bisschen spicken in diesen neuen Roman. Jetzt hören wir eine erste Musik, die Sie sich für diese Zwischentöne ausgesucht haben, Frau Korn. Ihre Wunschliste da, die ist Jazz- und Pop-klassisch ausgerichtet. Und wir beginnen mit einer der stärksten Frauenstimmen überhaupt, mit Ella Fitzgerald. Ja, sie singt Someone to Watch Over Me, den Song von George Gershwin. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ich bin ein großer Gershwin-Fan und das habe ich gemeinsam mit meiner Figur Alex Kortenbach, der ja in dem zweiten Band der Trilogie zum ersten Mal auftritt und ein Pianist ist, ein Jazz-Pianist. Und er liebt Gershwin und das sind die Nummern, die Titel, die er spielt. Und darum habe ich mir drei davon ausgesucht.
Saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's a big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram.
Ella Fitzgerald, Someone to Watch Over Me, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk auf Wunsch von Carmen Korn. Die Hamburger Schriftstellerin ist heute unser Gast. In Hamburg, da begann ihr wesentliches Berufsleben. Geboren sind Sie aber Anfang der 1950er Jahre in Düsseldorf, aufgewachsen dann in Köln. Was war das denn für eine Kindheit?
Ich war 4 Jahre alt, als wir nach Köln zogen, und das war mein großes Glück, weil vorher lebten wir in einer Wohnung, wo die Hauseigentümerin unten drunter wohnte, und jedes Mal, wenn das Kind versuchte, Schritte zu machen, kam der Besen an die Decke. Und dann zogen wir in ein Gebiet, das sehr zerstört worden war, in Klettenberg nach Köln. Und da war ein bisschen Wiederaufbau. Wir zogen in einer dieser neuen Häuser. Aber um uns herum war Brachland. Die Häuser gab es nicht mehr, aber es gab die Gärten. Mhm. Die verlassenen Gärten dieser Häuser. Ab und zu fielen wir Kinder in einen überwachsenen Treppenkellereingang. Und saßen aber vor allen Dingen in den Obstbäumen jener Gärten und pflückten uns die Sauerkirschen in den Mund. Und es gab einige Kinder, die auch noch in Behelfsheimen, in Baracken wohnten. Einer meiner seligsten Kindheitserinnerungen war, dass wir zusammen Briketts gestapelt haben. Und ich war so schwarz. Und Frau Hausstätter, ich hoffe, dass ich das noch hinkriege, sagte zu meiner Mutter, Frau Korn, kriegen Sie bloß keinen Schreck. Das Kami ist so dreckig.
Das Kami ist so dreckig. Sie sind in einem künstlerischen Haushalt, kann man sagen, groß geworden mit einem Komponistenvater. Waren das so die ersten Prägungen? Heinz Korn, ganz berühmter Mann übrigens, ne, für Kenner. Also mit 17 hat man noch Träume, stimmt's?
Das hat er ja, das war sein erfolgreichstes Lied, das ist richtig. Ja, ich bin damit aufgewachsen, dass ein Klavier im Haus war und ich am Klavier gelehnt irgendwie schon sehr früh meine Kindheit verbrachte und dass mein Vater eben seinen Beruf damals in den ersten Jahren ausführte, indem er zu Hause am Klavier war. Er hat nicht nur komponiert, auch getextet, aber er hat auch arrangiert, viele, so wie man es heute gar nicht mehr macht, viele Notenblätter beschrieben. Und da kam ich schon sehr früh damit in Berührung. Und später, als wir in Köln waren, da hat er als Produktionsleiter für einen Musikverlag gearbeitet. Der war Schritte weit vom WDR. Und da war ich oft dabei. Dann durfte ich oft teilnehmen, wenn er irgendwelche Produktionen hatte oder einfach nur in den Sender rüberging, wie wir immer sagten. Und wenn er mich dann betreute, weil er da war ja ganz aufgeschlossen, sagte er immer, komm, spring ins Auto, wir fahren in den Sender. Und da war ich so 5, 6 Jahre alt. Und von da an atmete ich die Luft von Hörfunkstudios und war begeistert.
Was man auch an der Jahrhunderttrilogie schön ablesen kann. Für Kenner sind da wunderbare Passagen. Die Kennerin Carmen Korn, die Radiokennerin Carmen Korn, verraten. Ich habe mich dann beim Angucken ihres Lebenslaufs gewundert, eigentlich hätten sie doch zum Radio gehen müssen, ja. Unbedingt, oder?
Ja, das habe ich mich manchmal gefragt, ob ich das nicht getan habe. Also ich schreibe halt schon sehr gerne, aber ich bin absolut fasziniert von dem Tun in einem Hörfunkstudio.
Es ist natürlich immer reizvoll, jetzt so Ihre Biografie auch mit der Atmosphäre und den Details Ihrer Romanhandlung in dieser Zeit zu vermessen. Was waren Sie denn für eine Jugendliche dann so in den frühen 60ern, späten 60ern, für die 68er-Revolte? Da waren Sie vermutlich zu jung, oder?
Ich meine, was war das so für? Da war ich noch zu jung. Also mein erster großer Auftritt war irgendwie die Protestaktion gegen die Fahrpreiserhöhungen der KVB, der Kölner Verkehrsbetriebe.
Das ist allerdings schon historisch.
Da saßen wir auf den Schienen am Rudolfplatz und ließen uns nass regnen von den Wasserwerfern. Aber es hat auch obendrein sonst noch geregnet. Es war sehr nass, und da die Notstandsgesetze, dann der Sternmarsch auf Bonn. Da war ich noch nicht in dem richtigen 68er-Alter, aber ich war da ein bisschen früher.
Sie waren schon dabei, ja?
Ja, da war ich dabei. Ja. Mein Freund war 4 Jahre älter als ich, das hat es vielleicht ausgemacht.
Das heißt, Sie waren eine kritische junge Frau.
Ich war eine ziemlich kritische junge Frau, vielleicht weniger über die Politik irgendwie da angeregt als über die Literatur, auch die Literatur jener Jahre. Aber ich glaube schon, dass ich sehr kritisch war.
Gab es da Konflikte mit den Eltern?
Eigentlich nicht, nein. Also ich bin in einem sehr großzügigen, liberalen wenn auch sehr bürgerlichen Elternhaus aufgewachsen. Trotz des Berufes meines Vaters war es ein bürgerliches Elternhaus. Aber
also keine, man ließ mich machen,
man vertraute mir.
Nee, nein.
Also das war gut, wenn wir irgendwie ein Feste gaben, was wir relativ oft taten, dann waren halt viele Kollegen meines Vaters dabei und da setzte sich immer mal jemand ans Klavier. Und das war eben schon sehr schön, dass das alles live war, dass da nicht irgendwie James Last aufgelegt wurde.
Ich habe immer gern geschrieben, haben Sie gerade gesagt. Was hatten Sie denn vor als junge Frau? Was wollten Sie machen?
Ich hatte schon irgendwie vor, was mit Schreiben zu machen. Es war aber noch alles sehr diffus. Ich wusste nicht, wie das ging. Ich dachte, man kann ja nicht sagen, ich will Schriftstellerin werden. Dann hatte ich vorübergehend mal die Idee, Schauspielerin zu werden. Eine Idee, die mein Vater gar nicht gut hieß. Und dann wollte ich Sängerin werden. Das habe ich wirklich. Ich glaube, wenn ich nicht geschrieben hätte, wäre ich sehr gerne Sängerin geworden. Es hat aber genauso wenig gut geheißen, weil er sagte, er kenne die Branche, er möchte nicht sehr gerne, dass seine Tochter der ausgeliefert sei. Und vielleicht war ich auch nicht begabt genug. Ich weiß es nicht. Ich war.
Haben Sie gesungen?
Mein damaliger Freund war Klavierspieler in einer Jazzband und da habe ich damals manchmal mitgesungen.
Ah, echt? In so einer Bar?
In so einem Musikclub.
Ja. Wollten Sie gar nicht studieren?
Nee, ich bin ein leider doch sehr unakademischer Mensch. Mhm. Ich bin mit 16 von der Schule abgegangen, was meinem Vater überhaupt nicht behagte. Meiner Mutter auch nicht, aber er war da doch noch der Dominantere. Und er hatte mich dann, und da hat er einen Fehler gemacht, ohne das mit mir zu besprechen, bei den Ursulinen angemeldet, damit ich da gefälligst noch mein Abitur baue. Und da habe ich mich geweigert. Und das führte dazu, dass er mich auf ein College nach England schickte, damit ich noch ein bisschen Bildung mitbekam.
Aha. Und dann ging es ganz pfeilgrad zum Journalismus.
Nein, es ging gar nicht pfeilgerade. Gerade war der Weg, als ich mit 27 auf die Journalistenschule ging, die Hamburger Journalistenschule, die heute Henri-Nannen-Schule heißt. Damals war der Leiter und auch mein Lehrer, mein sehr wichtiger Lehrer, Wolf Schneider.
Ah, legendärer Mann.
Ja, absolut. Und damit fing es an, gerade zu werden. Aber vorher habe ich sehr viele Umwege, manchmal auch Sackgassen genommen, aber die sich im Nachhinein überhaupt nicht als solche herausstellten. Denn ich glaube, all das, was ich da gemacht habe, ich war Presseassistentin bei der Phonogramm, einer Schallplattenfirma, und die hatte für mich vor allen Dingen die Aufgaben, für die internationale Rockmusik nun Pressearbeit zu machen. Ich hatte also mit Leuten wie Peter Gabriel zu tun, mit Genesis, mit Status Quo, Van der Graaf, das war alles toll, alles gut, aber noch nicht der direkte Weg zum Journalismus. Mhm. Und vorher habe ich alle möglichen Jobs gemacht und ja, es war ein ziemlich bunter Weg, aber letztendlich glaube ich, dieses Vorabprogramm zur Journalistenschule war genau das, was nachher mich dahin geführt hat, solche Bücher zu schreiben.
Ich meine, die Henri-Nannen-Schule ist eine der Bastionen journalistischer Ausbildung immer noch, also Kaderschmiede für den Qualitätsjournalismus. Sie sind dann gleich zum Stern gegangen, zum großen Magazin, oder?
Ja, ich hatte mein letztes Praktikum. Also diese Ausbildung war immer dieser Schulblock und dann sehr oft das Praktische hingehend, dass man gleich in die Redaktionen ging. Und mein letztes Praktikum war beim Stern. Und dann hat man mich am Ende dieses Praktikums gefragt, ob ich mir vorstellen könnte zu bleiben. Und dann habe ich ziemlich schnell einen Redakteursvertrag bekommen.
Ich meine, das ist natürlich auch gleich die obere Etage gewesen.
Ja, ne?
Über der Stern in dieser Zeit, Zeitschriftenpendant zum Spiegel, muss man, glaube ich, sagen, in dieser
Damals wurde es noch überall Magazin genannt und nicht Illustrierte.
Ja.
Und
was waren Sie für eine Redakteurin?
Ich war für Unterhaltung und Personalien zuständig. Die erste Zeit für die Personalien, das war so eine Rubrik, wo ich wirklich gelernt habe, Texte sehr kurz zu halten. Da habe ich auch schon große Titelgeschichten erlebt, die auf meinem Schreibtisch gelandet sind und wo dann mein Ressortleiter sagte, Frau Korn, machen Sie mal was draus. 40 Zeilen, mehr nicht. Ja. Aber dann war ich in der Unterhaltung. Also das war damals das Ressort von Michael Jürgs. Später war dann der nachfolgende Ressortleiter Hans-Heinrich Ziemann. Da war Michael Jürgs schon Chefredakteur.
Und sie haben sogar Paul McCartney getroffen. Ja, da kommen wir später noch drauf, wenn sie die Beatles spielen, aber ich verrate es jetzt schon mal. Ich bin ja, da gibt es so Bilder von ihnen mit Paul und Linda McCartney. Meine Güte.
Ja, und meine Kollegin Dorothee Kruse, mit der ich damals das Sterngespräch machte, und da war es immer gegeben, dass zwei Menschen dieses Gespräch führten. Mhm.
Was heißt das?
Ja, es mussten immer zwei Redakteure dabei sein.
Ach so, also.
Ja, es war immer, wie der Spiegel ist ja in den meisten.
Und wie war das mit Paul?
Wollen wir schon von sprechen, oder wie?
Nur kurz.
Es war enorm sympathisch. Das ist, meine, er ist auch, was Interviews angeht, ein absoluter Profi, aber ist einfach ein sympathischer Mensch. Und auch seine Frau ist eine sehr sympathische Frau gewesen. Eine sehr angenehme Begegnung war das.
Sie hätten also sozusagen die Frauke Ludowig des Magazinjournalismus werden können. Über viele Jahrzehnte haben dann auch für die Brigitte gearbeitet und Viva und für die Zeit geschrieben. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, weil plötzlich kam dann die freie Schriftstellerin. Oder kam sie
ja, das
so
kam
aus
so,
den Kulissen
das hat sich so
nebenbei
eingefädelt.
Oder so?
Das hat sich so eingefädelt. Also den ersten Roman, Thea und Nett, habe ich noch geschrieben, da war ich Redakteurin beim Stern. Darum habe ich an diesem Roman auch 3 Jahre geschrieben, weil ich das immer nur mal abends oder in den Ferien tat. Und obwohl es einen verglichen mit den ganzen Bänden aus der Trilogie wirklich ein Bändchen ist. Ich glaube,
1989 war das erste.
1989 war das, 220 Seiten oder sowas. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Und die habe ich wirklich noch als Sternredakteurin geschrieben, diese Geschichte. Und dann bin ich aber sehr tollkühn, wie es sich später herausstellte, als mein erstes Kind geboren wurde und der Roman kam, vom Stern weggegangen, weil ich mir einen Job, eine Autorenstelle bei der damaligen Zeitschrift Viva, die auch bei Grunand Jahr erschien, die sehr schön gemacht war, ein bisschen Frauenzeitschrift, viel Kunst darin. Und da hatte ich keine Präsenzpflicht und darum habe ich aufgehört, weil ich war noch nicht ganz so früh Mutter geworden, ich war 35 Jahre alt und nun wollte ich nicht das Kind irgendwie mal vielleicht morgens früh sehen und dann abends um 8 Uhr nochmal für eine halbe Stunde, ich wollte ein bisschen mehr davon haben und da musste ich zwar auch reisen, aber nicht so viel reisen. Da habe ich mich zu entschlossen, das war, was den finanziellen Aspekt angeht, nicht die klügste Entscheidung.
Mit den Finanzen wird es sich dramatisch verbessert, aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Der erste Roman war kein Krimi, aber als Krimi-Autorin sind Sie dann doch auch in den Krimi-Kreisen und Kennerkreisen doch bekannter geworden. Da gab es dann ganz schnell eine erste starke Figur, die Vera Lichte. Von der sollen Sie aber erzählen, Carmen Korn, wenn die Nachrichten vorbei sind, auf die wir jetzt zusteuern. Und bis dahin hören wir noch Ihren zweiten Musikwunsch. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, einer der großen romantischen Rock-60s-Klassiker.
Genau, meine Jugend.
Kann man es nennen. Ja. Was verbinden Sie denn mit dieser Musik?
Ich habe bei den Musiktiteln heute wirklich sehr danach ausgewählt, was meine sehr geliebte Figur Alex gespielt hat. Und er hat unter anderem durch das Drängen seines sehr lästigen Produzenten Luppig hat er eine LP, machte man ja damals noch, aufgenommen, die hieß Remember the 60s. Mhm. Und da war unter anderem auch A Whiter Shade of Pale bei. Und darum habe ich mir diese Nummern ausgesucht. Ich habe sie natürlich auch im Roman schon deswegen erwähnt, weil sie mit meiner eigenen Jugend sehr, sehr viel zu tun haben.
Solche Musik hörten Sie?
Beatles vor allen Dingen. Gehörte zu der Beatles-Fraktion, aber eben auch sowas wie A Whiter Shade of Pale. Ja.
Die haben Sie nicht getroffen?
Nein, die waren irgendwie, ich weiß nicht mehr, als ich in den 80er Jahren einstieg in das Interview.
da waren die schon
Business,
passiv.
Da waren die, glaube ich, schon ein bisschen zurückgezogen.
Für Carmen Korn, A Whiter Shade of Pale, hier in den Zwischentönen. Und nach den Nachrichten geht es dann weiter.
Seasick.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute die Schriftstellerin Carmen Korn und sie hat sich diesen Welthit mit Ben E. King gewünscht. Stand by me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Willkommen zurück zu Musik und Fragen zur Person, die heute an unseren Gast, die Hamburger Schriftstellerin Carmen Korn, gehen. Sie hat sich auch dieses Lied Stand by me gewünscht. Gehört es auch zum Soundtrack ihrer Jugend oder gehört es eher zur Literatur?
Eigentlich weniger zum Soundtrack meiner Jugend. Das Lied ist ja 1961 erschienen. Zu dem Zeitpunkt war ich 8 Jahre alt. Aber es ist eigentlich in mein Leben erst oder in mein Bewusstsein gekommen in den 80er Jahren mit dem Film, den es gab. Und da hat das Lied ja nochmal eine große Renaissance erlebt und seitdem mag ich sehr, sehr gerne.
Wir kommen gleich zur Jahrhundert-Trilogie, die Sie zu einer der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der letzten Jahre in Deutschland gemacht hat. Wir waren aber noch vor den Nachrichten bei Ihrem Frühwerk, bei den ersten Büchern. Ende der 80er Jahre haben Sie sich dann wirklich entschlossen, freie Schriftstellerin zu werden.
Ich war zu dem Zeitpunkt immer noch Journalistin. Ich hatte eben auch noch einen Vertrag bei jener Zeitschrift Viva und später auch noch einen Vertrag bei der Brigitte für eine Anzahl von Texten, die ich für die geschrieben habe, aber eben keine Präsenzpflicht. Also das lief bis weit in die 2000er Jahre immer mit dem Journalismus.
Aber es kam sozusagen dann ganz rasch. Ja. Kamen die Bücher, wenn man also diese Liste sieht, dann denkt man, meine Güte.
Ja, die ersten beiden Bücher kamen schnell aufeinander, die bei Rasch und Röhring erschienen waren, Thea und Nett und Das singende Kind. Beides Bücher, die mir sehr am Herzen liegen. Thea und Nett war ein kleiner Erfolg, ist verfilmt worden, aber leider ist Das singende Kind keiner gewesen. Und dann kam eine Pause, da war ich sehr viel in Sachen Brigitte unterwegs. Und und damit fing eigentlich meine kriminelle
Richtig, wie wurden Arbeit Sie denn an? Zur Krimischreiberin? Wann sind Sie auf Vera Lichte getroffen, Ihre
Vera
Ermittlerin?
Lichte habe ich erst spät kennengelernt, in den 2000ern. Aber 97 oder 98 war es, hat mich der Kulturredakteur vom Hamburger Abendblatt gefragt, ob ich für ihn einen kleinen Kriminalroman schreibe. Das Abendblatt hatte damals in Hamburg eine Reihe schwarze Hefte. Das ging reihum durch die Stadtteile und über jeden Stadtteil wurde irgendwie eine kleine Kriminalgeschichte geschrieben. Es waren, glaube ich, 68 Seiten. Und ich habe das Genre nicht ernst genommen und habe einfach drauf losgeschrieben. Es ist mir, glaube ich, nie eine Geschichte so leicht gefallen wie diese. Und weil ich nichts von mir wirklich da erwartet habe. Und dann habe ich gleich einen ziemlich angesehenen Preis dafür bekommen, nämlich den Marlow der Raymond Chandler Gesellschaft.
Und dann waren Sie plötzlich
und
eine Krimi-Autorin.
Und fortan war ich eine Krimi-Autorin und war auch sehr lange und gemütlich in dieser Schublade. Ja.
Aber ein bisschen kriminelle Energie oder kriminalistische Energie müssen Sie doch gehabt haben, weil also dann die Vera-Lichte-Romane, die kamen dann Schlag auf Schlag, jedes Jahr einer.
Ja, doch, ich glaube ja. Das, ja
also irgendwie so.
Anderthalb Jahre, ja, das waren 5 Bände, die kamen schnell
fällt
hintereinander.
Fällt Ihnen doch leicht Mord und Totschlag,
ja, eigentlich nicht so sehr. Also wenn ich mir die Vera-Lichte-Geschichten heute angucke, muss ich sagen, auch da wird schon viel an Küchentischen gesessen und zwischenmenschliche
auch
Gespräche
auch eine Komponisten,
geführt.
Komponistentochter.
Genau, da habe ich auch irgendwie was wieder aufgenommen.
Da sie ist immer Musik drin.
Sie ist, Roman, Vera ja. ist die Tochter und Erbin eines Komponisten von leichten Liedern.
Und vorhin sagten Sie, Frau Korn, dass es finanziell nicht so die richtige Idee war, freie Schriftstellerin zu werden. Ja. Kann man sich vorstellen, wenn man wirklich arrivierte Stern- und Magazinjournalistin ist, das sind gut bezahlte Jobs als freie Schriftstellerin, ist es natürlich schwer. Konnten Sie denn dann von den Büchern Leben?
Also von den Büchern schon? Alleine lange Zeit nicht. Mhm. Und es fing ein bisschen an mit den Vera-Lichte-Büchern. Aber so Ende der 90er Jahre, wo das ja auch sehr einbrach, was den Journalismus anging, wo weniger freie Mitarbeiter engagiert wurden. Und da wurde es ein bisschen schwierig. Also es gab schon diese Monate, dass mein Mann war auch freiberuflich. Und wo wir uns am Monatsende anschauten und ernste Gesichter machten und sagten, kommt von dir noch was?
Oh, tatsächlich?
Ja, ja, das war Ende der 90er Jahre, um 2000 rum war das so. Mhm. Und es war herrlich, die beiden Kinder aufzuziehen, das bereue ich auch alles nicht. Und wenn ich die Entscheidung nochmal treffen würde, würde ich es wahrscheinlich nochmal machen, weil dieses Privileg, wirklich dabei zu sein vom ersten Moment an, bis die Kinder flügge werden, war schon sehr besonders. Aber wie geschildert, es war nicht immer leicht, als es so mit dem Journalismus so schwierig wurde.
Jetzt machen wir mal einen Sprung in das Jahr, ja, in die 2010er Jahre, als es losging mit der Jahrhundert-Trilogie. Die drei Romane, die ja zu einem Bestseller-Erfolg sondersgleichen wurden. Millionen Leserinnen und Leser haben das Schicksal von vier Frauen verfolgt durch das 20. Jahrhundert, von den Zeiten des Ersten Weltkriegs bis zur, ja, knapp Jahrtausendwende. Henny, Käthe, Ida und Lina. So heißen die vier Frauenhauptgestalten. Erzählen Sie mal, wie Sie die getroffen haben.
Ich hatte so ein kleines Exposé geschrieben. Ich habe später zu dem zuständigen Mann bei Rowohlt, Markus Gärtner, gesagt, ich habe hier eine Soßenessenz, vielleicht lässt sich da was Größeres draus kochen. Es ist uns ja dann tatsächlich gelungen, ein ziemlich großes Menü daraus zu machen. Da hatte ich die Idee, mal in die Geschichte zurückzugehen, was auch mit der eigenen Familiengeschichte zu tun hat. Als erste waren da Henny und Käthe, die lebenslangen Freundinnen, die schon 1906 miteinander eingeschult wurden. Und die waren beide in einer gewissen Hinsicht an Großtanten entlang erzählt. Käthe ist sehr identisch mit meiner tatsächlich so heißenden Großtante Käthe. Genauso rebellisch, genauso widerborstig, politisch sehr engagiert. Meine Großtante Käthe war keine Kommunistin, aber sie war Sozialdemokratin. Das reichte 1933 absolut aus, um in die Nesseln zu kommen. Mit ihrem Mann gemeinsam, da habe ich ein bisschen was nacherzählt. Und Henny, die brave Henny, mit der habe ich mich anfangs schwerer getan, weil ja, die war halt ein braves Mädchen. Dass die sich so weit entwickelt hat, das entstand im Laufe der Geschichte, dass Henny ein braves Mädchen war. Es war nicht so wirklich befremdlich, weil sie hatte eine derartig fordernde Mutter, diese Else. Da konnte man einfach nur ein braves Mädchen sein. Und dann habe ich lange gebraucht, bis ich meine Henny so richtig nahe fühlte und lieb hatte. Und spätestens in ihrer dritten Ehe war ich ganz bei ihr.
Und Ida und Lina?
Ida und Lina, also die haben wir alle was von mir. Ich kann so sein wie Ida, nämlich ab und zu zickig. Und aber trotzdem war vielleicht Ida diejenige, die am weitesten entfernt lange Zeit von mir war, weil die am wenigsten gemacht hat, außer diesem großen Aufbruch, den sie hatte, nämlich einen Mann zu lieben, der chinesische Wurzeln hatte. Und das war ein wahrlich großer Aufbruch, dass diese höhere Tochter von der feinen Fährstraße auf der Uhlenhorst dann in die Schmuckstraße auf St. Pauli fuhr, wo damals ein wirklich sehr lebendiges Chinesenviertel war, was die Nazis auch ausgerottet haben. Und das hat, da hat sie sicher den größten Schritt nach außen gemacht. Lina, die sicher damals gebildetste und kultivierteste von den Vieren, die sich dann entschließt, auch ein großer Schritt, mit einer Frau zusammenzuleben. Und ja, ich war bei allen Vieren eigentlich.
Wie haben Sie das gemacht? Diese vier werden ja praktisch alle in ihren Biografien, mit ihren Milieus, mit ihren ganzen Familien gezeigt. Wie haben Sie da die Konjunktion hergestellt, also diese vier zueinander zu stellen? Wussten Sie das von vornherein oder hat sich das auch entwickelt?
Ja, das war schon ein ernsthaftes Vorhaben. Und zwar muss man dazu sagen, dass die Uhlenhorst ein Viertel war, schon im Anfang des 20. Jahrhunderts, das zwei Welten hatte. Nämlich das sehr vornehme Uhlenhorst zur Alster hin mit großen Gründerzeit Wohnhäusern, Miethäusern vom prächtigsten. Das Hofwegpalais gibt es immer noch. Aber auch in den Seitenstraßen sehr schöne einzelne Villen. Da, wo Ida aufgewachsen ist, in der Fährstraße. Die heißt heute Fährhausstraße. Aber es gab auch auf der anderen Seite des Winterhuder Weges, gab es Barmbek. Und das zählte damals noch zu Uhlenhorst. Heute ist das eine andere Teilung. Diese Straßen hinter dem Winterhuder Weg, das waren noch mal ein bisschen Mittelstand, aber dann auch gleich schnell ärmlich. Da gab es diese so euphemistisch genannten Terrassenhäuser hinter den großen Gründerzeithäusern, die dunkel waren, die feucht waren, wo die Menschen krank waren, wo die Menschen arm waren. Und ich wollte diese beiden Milieus miteinander verknüpfen, die dieser Stadtteil ja damals auch tatsächlich gehabt hat.
Was diese Romane insgesamt so lebendig macht, ist das jeweilige Kolorit der Zeit, in denen sie spielen. Es ist immer ein Füllhorn authentischer Details, das Sie da ausschütten aus dem Alltagsleben der verschiedenen Epochen. Wie haben Sie sich das eigentlich konkret erarbeitet, so minutiös, also die 20er Jahre etwa, was da gekocht wurde, wie eingekauft wurde, was die Sachen gekostet haben, was die Leute anhatten, worüber sie gesprochen haben? Kam da doch die Journalistin Carmen Korn zum vollen
Einsatz?
Absolut,
also da kommt wirklich die Rechercheurin, die das journalistisch gelernt hat, durch. Denn wenn ich etwas konkret beschreibe, was es tatsächlich so gegeben hat, dann muss es stimmen. Und dann stimmt es auch, wenn die Kinder sich auf der Herderstraße dann die Nasen plattdrücken an dem Spielwarengeschäft Schrader. Das gab es dann tatsächlich. Und ich weiß, dass da nur ein Schaufenster da gewesen ist. Da habe ich das Foto gesehen. Mhm. Und übrigens waren tatsächlich die Preise am schwierigsten zu recherchieren.
Ich wollte gerade fragen, ja, gibt es da eigentlich Dokumente oder Archivmaterial, wo man sowas findet? Ja?
Ich habe da, vielen Fährten bin ich da unterwegs gewesen. Mhm. Also ich habe viele Bücher gelesen, vor allen Dingen Biografien. Mhm. Es gibt in Hamburg ein Bildarchiv, das man digital aufsuchen kann. Da habe ich diese vielen, vielen Straßen zu vielen, vielen Zeiten mir angeschaut, in denen mein Buch spielte, nicht nur auf der Uhlenhorst, sondern auch in Harvestehude, auf St. Pauli, auch in der Innenstadt. Die zeigen die Straßenzüge, diese Fotos in den Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten und dann auch die schrecklichen Zerstörungen nach dem Sommer 1943 und so die ersten Wiederaufbauten. Da bin ich entlang gegangen in diesem digitalen Bildarchiv und habe mir die Straßen angeschaut, habe da auch wieder Geschäfte gesehen, die ich mir sofort notiert habe. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich von der Kirchengemeinde, die zu Uhlenhorst gehört, St. Gertrud, die hat eine sehr gut arbeitende Geschichtswerkstatt. Und wir hatten die kluge Idee, Anfang der 70er Jahre mit einem Tonbandgerät in die Haushalte der alten Gemeindemitglieder zu gehen und die erzählen zu lassen. Und insofern hatte ich ganz viele Menschen, die genau in der Zeit jung waren und gelebt haben, in der auch meine Protagonistin gelebt hat.
Wollte ich Sie gerade fragen nach Zeitzeugen. Man denkt immer, dass Sie da ganz viele Interviews geführt haben. Aber Sie hatten sozusagen dieses Tonbandmaterial.
Die waren ja nicht mehr da. Ich im Jahre 2015 angefangen habe zu recherchieren, da lebten die Menschen ja gar nicht mehr. Mhm. Aber diese Geschichtswerkstatt hatte diese Protokolle und die haben die mir zur Verfügung gestellt, sodass ich eben viele Original-Kindheitsberichte aus jenen Jahren hatte.
Ich meine, die 50er Jahre, die selbst da aufgewachsen waren, ein kleines Kind, da spielen die Zeiten des Aufbruchs, der zweite Roman, da konnten sie vielleicht auch noch so aus,
da konnte ich aus eigenem erleben.
Kindheitserinnerungen ein bisschen noch schöpfen oder so?
Ich konnte ja, also in den 70er Jahren war ich ja schon erwachsener Mensch. Ich bin Ende 52 geboren, das heißt, ich war dann schon in den 20ern.
Die 50er Jahre, hatten Sie die noch so ein bisschen vom Geruch?
Da bin ich eigentlich aktiv dabei gewesen mit Erinnerungen seit 56. Und da konnte ich auch schon, zumindest was das Lebensgefühl, das Zeitgefühl angeht, einiges abrufen. Und woran ich mich vor allen Dingen erinnerte, obwohl ich damals ganz bestimmt kein Werbefernsehen geguckt habe, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Fernseher, an Marken. Ich konnte mich so gut an Marken erinnern. Ob das irgendwie Sarotti war oder ob das diese ganzen Küchengeräte waren. Und dann habe ich mir die es auch noch gibt, diese ersten Werbefilme fürs Fernsehen angeschaut. Da
ja
kann man die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Wie da Hausfrauen gezeigt werden.
Dieses Frauenbild ist so unfassbar. Und dann sieht man wirklich, wie der Mann in dem Clubsessel sitzt und sich eine Zigarette nach der anderen anzündet, während die Frau mit Hochfrisur gut toupiert und wahrscheinlich mit, ich weiß gar nicht mehr, wie das Haarspray hieß, wirklich da nun Wella gut eingesprüht, ja, und dann ihm dieses neue Küchengerät vorführt.
Zeit, ja,
ja, und guck mal hier, und wie schnell sich das dreht.
Mir hat so sehr die kluge Hausfrau gefallen, so dass dieses Blättchen, so kostenlos, dass es beim Kaufmann gibt. Wir sind ja noch lange von den Supermärkten entfernt. Und haben Sie die aufgegabelt, die kluge Hausfrau?
Die habe ich mir bestellt, die kluge Hausfrau. Die hatte ich irgendwann mal geschenkt bekommen von einem Freund, der sehr liebte, in solche Archive zu gehen. Und lange bevor ich das Buch habe schreiben wollen, hat er mir so eine kluge Hausfrau mal irgendwie geschenkt. Und dann habe ich da das richtig gesucht und mir einiges davon besorgt. Und es ist nicht nur das, was an Werbung da ist, sondern auch, was da an Begleittexte da ist. Es ist so unfassbar. Und dann denke ich immer, ich habe doch auch schon in der Zeit gelebt. Es kann doch nicht sein, dass dieses Frauenbild, dass das so gewesen ist. Ja?
Mich hat es erinnert an meine Kindheit, als ich meiner Mutter immer die Bäckerblume mitbringen musste vom Bäcker. Die gab es da kostenlos. Und dachte, ja Mensch, hättest du mal eine aufgehoben. Ja? Das sind wahrscheinlich wirklich historische Quellen, die unglaublich sind. Wahrscheinlich haben Sie auch viel Zeitschriften. Das sind ja auch gute Quellen, ne? die Illustrierten damals.
Zumindest aus den 50er Jahren. Obwohl ein paar gab es auch schon damals, Ullsteinblätter aus den 20er Jahren. Da habe ich auch einige. Aber natürlich, die Konstanze war ja schon Ende der 40er Jahre da. Und der Stern, der Spiegel ja auch. Und da habe ich vieles, vieles nachgelesen. Vor allen Dingen im Spiegel muss ich ja sagen, dass die ein wunderbares Archiv haben. Es ist eigentlich gar kein Archiv. Es sind einfach die Originalmagazine jener Jahre, die man nachlesen kann. Und das alles habe ich getan. Aber das Schwierigste war natürlich der erste Band. Da konnte man auf solche Dinge noch nicht zugreifen.
Aber auch Bücher spielen stark in die Romane hinein. Ein prima Fundort im Roman ist hier die Buchhandlung von Momme Siemsen, da wo die Lina mitarbeitet. Da packt sie nämlich immer die neueste Literatur aus. Und da hören wir dann von Büchern, ach ja, die längst aus dem Gedächtnis verschwunden sind. Ich habe mir mal ein paar notiert. Bastian Müller, Hinter Gottes Rücken, ein Antikriegsroman, den man damals so mit Remarques im Westen nichts Neues verglichen hat. Ich habe den Namen noch niemals gehört.
Ja, ne? Den hatte ich vorher auch noch nicht gehört, Herr Scholl. Aber ich muss sagen, das ist ein völlig zu Unrecht verloren gegangener Romantitel, der natürlich nie auch nur im Geringsten den Ruhm von Remarques erreicht hat. Aber der war zu der Zeit recht beachtet, ist aber sofort wieder verschwunden.
Und wie sind Sie aber da drauf gestoßen? Gab es damals schon Bestsellerlisten oder haben Sie einfach ein bisschen geguckt?
Nee, ich habe irgendwo was gelesen darüber, also in einer dieser Zeitschriften oder Zeitungen, die, also natürlich nicht in der klugen Hausfrau, da stand nichts von Bastian Müller drin, aber irgendwo habe ich ihn vielleicht im Spiegel aufgegabelt. Es kann sein, dass ich irgendwo eine Notiz in einem alten Spiegel gelesen habe und dann habe ich mir das Buch bestellt und dann dachte ich, der Bastian Müller ist erwähnenswert.
An einer Stelle, da nennt Momme aber auch große literaturgeschichtlich bedeutsame Bücher, die auch, wenn man so will, den literarischen Aufbruch dieser Zeit markieren. 1959, da kam die Blechtrommel von Günter Grass raus, die Mutmaßungen über Jakob von Uwe Jonsson und Heinrich Bölz, ganz wichtig, Billard um 21:30. Alle erschienen, dann sagt man immer 59, so eine Schwelle der Literatur. Ja. Ich meine, wenn man diese Bücher jetzt heute in die Hand nehmen würde, um zu sehen, wie damals war, würde man vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht werden. Heinrich Böll vielleicht noch. Was für eine Rolle hat diese Literatur gespielt?
Also Heinrich Böll hat bei mir eine ganz große Rolle gespielt. Und
als Kölnerin?
Ja, ich weiß auch nicht unbedingt, ob das damit zusammenhängt. Vielleicht auch ein bisschen. Aber mein Vater hat mir sehr früh das Brot der frühen Jahre geschenkt. Ich glaube, da war ich 12. Und das waren ja schon Titel, die Anfang der 50er Jahre erschienen sind und sagte kein einziges Wort, das Brot der frühen Jahre, Ansichten eines Clowns, die waren ja alle schon vor 59 da und ich war eine große.
Ansichten eines Clowns kam, der war später, da verwechseln Sie jetzt was, der war jetzt in den 70ern.
In den 70ern?
Ja, ja.
Würde ich jetzt anders sagen, aber okay.
Na, Ansichten eines Clowns war doch die Terror.
Nein, das war die verlorene Ehre der Katharina Blum.
Mensch, Frau Korn, Sie beschämen mich. Der Moderator hat wieder keinen Schimmer. Natürlich, nee, ich habe es gerade wirklich verwechselt.
Ne? Ich wollte auch nur Gruppenbild nicht, mit Dame, das sind alles 70er-Jahre-Romane, wo er anfängt, das aufzuarbeiten. Ja. Ne? An den Ansichten eines Clowns war ja eher so wieder diese traurige Nachkriegszeit, einer der Verlierer der Wohlstandsjahre und,
der Kampf
und so
mit
weiter.
Dem Katholizismus.
Und ich habe die nochmal alle Böll-Bücher, und ich verehre ihn immer noch sehr, wiedergelesen, aber ich verehre, streichen wir das Wort verehre, aber ich kann nicht mehr so viel mit seiner Literatur anfangen. Erstens ist sie mir wirklich zu katholisch in den ersten Büchern, kaum auszuhalten. Dauernd sind die Menschen in irgendwelchen Kirchen und beten da und zünden Kerzen an. Das Letztere kann ich noch sehr gut verstehen, habe ich auch eine tiefe Neigung zu. Aber da gibt es wirklich unglaubliche Dramen zwischen Mann und Frau, Eheleuten, die ja fast zu scheitern drohten. Und schon stehen sie wieder in einer Kirche. Also irgendwie merkte ich beim Nachlesen vor wenigen Jahren, das gefällt mir nicht mehr so.
Gab es eigentlich...
Aber die Persönlichkeit, das möchte ich noch sagen, das, wofür Heinrich Böll gestanden hat, die Persönlichkeit Heinrich Bölls, sein ganzes Leben, da bin ich immer noch absolut von überzeugt.
Eine der größten, auch ja, einflussreichsten Gestalten, finde ich, in der deutschen Nachkriegsliteratur, einfach durch seine Menschlichkeit und durch sein Engagement und durch
seine Güte. So unprätentiös und alles. Ne?
Muss man so sehen. Ja. Ich habe mich gefragt, Frau Korn, ob Sie eigentlich beim Schreiben der Trilogie irgendwie auch so ein bisschen eine Art Vorbild hatten. Es gibt ja so große Familiensagas. Mir fiel die Forsyth-Saga zum Beispiel ein, also große epochenübergreifende Werke. Hatten Sie da irgendwas eigentlich so im Blick oder dachten Sie, ach so, in diese Richtung?
Nee,
eigentlich nicht. Ne?
Eigentlich nicht, weil ich auch, als ich anfing, gar nicht mir klar war, was ich da tat. Denn dass das irgendwie so eine richtige Geschichte über das Jahrhundert erzählt wird und auch mal so gesehen wird, dass das eine große Familien- oder Frauensaga ist, wobei mir das Wort Familiensaga wesentlich lieber ist, das habe ich nicht so vorhergesehen, nein. Und erst jetzt beschäftige ich mich mit solchen Dingen. Der Erfolg der Töchter und der Trilogie führt mich ja auch in ganz andere Länder. Vor allen Dingen führt es die Töchter in ganz andere Länder. Und so war vor kurzem jetzt die Veröffentlichung der niederländischen Ausgabe. Und da schrieb eine Buchhändlerin, dass sie mich vergleichen würde mit einer englischen Autorin, die Elizabeth Jane Howard heißt. Und ich hatte vorher noch nie von ihr gehört. Und dann habe ich mir sofort das erste Buch davon bestellt. Und die hat 5 Bücher über eine Londoner Familie geschrieben. Und ich war begeistert. Ich war sehr begeistert. Ist jetzt alles nochmal neu übersetzt worden. Frau Howard hatte auch eben das Problem, dass ich leicht eingeordnet wurde in die Frauenliteratur Pastellfarben. Und jetzt erst erkennt man, was die für eine Kraft hatte. Jetzt plötzlich sehe ich, was da alles an Familienromanen gab. Natürlich hatte ich die Buddenbrooks gelesen, aber es ist nicht der klassische Familienroman.
Zusammengenommen ist es auf jeden Fall ein Epochenwerk, aber auch ganz entschieden eine Geschichte weiblicher Emanzipation. Und darüber unterhalten wir uns, Frau Korn, nach den Beatles und einem Ihrer Ohrwürmer, den Sie sich für unsere Sendung ausgesucht haben. Vorhin haben Sie schon erzählt von Paul McCartney, den Sie getroffen haben als Sternjournalistin. Jetzt George Harrison. Was verbinden Sie denn mit diesem Song?
Hier kommt der Sonne. Ist das ja einer der wenigen, die George Harrison ganz alleine zu Beatles-Zeiten geschrieben hat. Und ich finde, es ist einer der besten Songs, die Beatles hatten.
Die Beatles hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Wir haben das Lied gespielt für unseren Gast heute, die Schriftstellerin, die Bestseller-Autorin Carmen Korn. Man kann ja sagen, Frau Korn, dass schon ihre erste Heldin, die Vera Lichte aus den Krimis, eine echt starke Frau war. Und das sind natürlich auch die vier Heldinnen der Jahrhundert-Trilogie. Wenn man so will, erzählt dieser Roman auch die große Geschichte der Emanzipation von Frauen und erinnern an den Kampf, den es bedeutet hat, bis heute teilweise. War das auch ein wichtiges Motiv für Sie beim Schreiben?
Es hat sich ergeben, dieser Gedanke ist natürlich immer dabei. Also ich würde mich für eine sehr entspannte, völlig unideologische Feministin halten. Und trotzdem schwingt beim Schreiben, wenn man Frauenfiguren hat, das immer mit. Das ist irgendwie in meiner Generation ganz automatisch. Das ist auch kein besonderes Heldenstück. Das ist einfach so in meiner Generation. Wir haben das Glück, dass Frauen stark sind und stark sein dürfen und nicht allzu sehr mehr dafür kämpfen müssen. Aber das hat bei den vier Frauen sicher mitgespielt, denn Henny ist eigentlich diejenige, die auch durch den Ehrgeiz ihrer Mutter angestachelt, ja die Idee hat von der Krankenschwester, was ja auch schon ein ordentlicher Beruf für eine Frau jener Jahre war, dann doch nochmal sich etwas zu spezialisieren und Hebamme zu werden. Sie hat dann ihre in etwas schlichteren Verhältnissen groß gewordene Freundin Käthe, ja, da mitgenommen. Käthe war skeptisch. Käthe war keine Krankenschwester. Sie war Wohlfahrtshelferin, was nun eine Klasse darunter war. Aber dass diese beiden in der angesehenen Finkenau, die ja 1914 gegründet wurde als erste große Frauenklinik in Hamburg sowieso, diese Ausbildung machten, das war schon ein Schritt. Und dann auch die Lina, die ja Lehrerin ist, später Studienrätin an einem Lyzeum, wie es hieß, also eine Oberschule für Mädchen, die auch eine Reformpädagogikerin war. Das waren schon natürlich das, was man machen konnte. Ja, es gab natürlich auch schon Frauen, es gab auch schon eine Marie Curie, aber die durfte nicht mal mit zum Nobelpreis, als dann eher Pierre Curie und sie den bekam. Aber sonst war Lehrerin, Hebamme, das waren schon mal die Berufe für Frauen, wo man ein bisschen was erreicht hatte. Aber in der nächsten Generation, die Tochter von Henny, wird ja dann auch Ärztin, wird Gynäkologin. Ein Schritt, den sich ihre Mutter niemals hätte vorstellen können für sich selbst.
Ich meine, wenn man das 20. Jahrhundert sozusagen aus dieser Perspektive betrachtet, dann kann man ja sagen, es ist ein durchgängig männlich-chauvinistisches. Ja, also in allen Bezügen, politisch, religiös, in Familien, im sozialen Alltag. Sie in Ihren Romanen spiegelt sich das so nicht unbedingt an den Männerfiguren, ja, so.
Wenn ja, das
also
ist richtig.
Die Männer dazu nimmt, aber sozusagen, da natürlich ist immer die Zeit. Besonders interessant finde ich es dann, wenn es in die 70er Jahre geht, wo ja dann die klassische Frauenbewegung entsteht. Die haben Sie auch mit hineingenommen.
Mit Paragraph 218, klar, ja, die habe ich auch mit reingenommen. Aber ich möchte da ein bisschen widersprechen. Natürlich ist das 20. Jahrhundert vor allen Dingen dominiert von Männern, aber es hat auch immer wieder Ausnahmen gegeben. Und ich habe das jetzt gerade festgestellt, als ich viel über Kurt Wolf, den Verleger, las. Er war ja, glaube ich, Jahrgang 1902 oder? Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall auch einer der prägenden Männer dieses Jahrhunderts. Und was ich über ihn gelesen habe, glaube ich, dass er zu denen gehörte, die nicht nur männliche Dominanz verströmten. Und ich glaube, davon hat es einige noch gegeben. Die haben mich sicher inspiriert, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe auch viel herausgeholt aus der eigenen Familiengeschichte. Da gab es immer wieder Männer, die es zugelassen haben, dass ihre Frauen nicht nur zu Hause waren und nicht nur deswegen, weil Geld mitverdient werden musste, sondern auch, weil man sich vorstellen konnte, dass es auch noch andere Erfüllungen für Frauen gab. Daran habe ich mich auch orientiert, auch in meiner Großvatergeneration, wobei ich sagen muss, das war vor allen Dingen die mütterliche Linie. Denn die väterliche war katholisch, da war manches anders.
Ich habe mir vorgestellt, wie es wohl wäre, in einem vierten Band schließlich von den Enkelinnen zu hören. Das, ich meine, heute sind die jungen Frauen ganz andere Feministinnen als die Frauen der Alice Schwarzer Generation. Sozusagen also eine ganz andere Art von Entwicklung. Ich meine, wie verfolgen Sie denn so diese aktuellen Debatten, die Genderfragen, die MeToo-Debatte?
Ja, ich verfolge sie. Ich verfolge sie. Ich, wie ich schon sagte, ich bin da entspannt und relativ unideologisch. Aber nochmal, um auf die Enkelinnen zu kommen. Meine Florentine ist ja wahrlich eine Frau, die emanzipiert ist. Und zwar ohne jetzt nun irgendwie sich parteipolitisch oder sonst was zu bewegen, sondern wirklich, wie sie ihr Leben lebt. Wie sie mit dem Husky, ihrem späteren Mann dann, der einen langen Weg hatte, ihr Mann werden zu dürfen, wie sie damit umgeht. Oder Katja, die Enkelin von Henny. Das sind alles sehr, sehr emanzipierte Frauen in einer gewissen Selbstverständlichkeit, die diese Generation hatte. Ja, ich verfolge es. Ich bin manchmal etwas irritiert. Und ja.
Bekommen Sie viel Post von Frauen, die darüber sprechen oder da Fragen dazu haben?
Ich bekomme ab und zu Post von Frauen, die darüber sprechen, aber ich bekomme vor allen Dingen Post von Frauen, die ganz selig sind, dass ich ihre Erinnerungen gepflückt habe.
Ich frage das auch mit der Erinnerung an jenen Kölner Abend, den ich vorhin erwähnt habe, Frau Korn. 1000 Menschen bei der Carmen-Korn-Lesung. Ich saß damals mit Ihnen auf der Bühne und hatte einen prima Blick in den Saal. Die Männer, die konnte man, glaube ich, an zwei Händen abzählen.
Das ist immer so eine Lesung.
Das ist ihre Leserschaft, ist eine Leserinnenschaft.
Ja, aber jetzt müssen wir der Gerechtigkeit wegen sagen, dass ich nicht alleine da war, sondern auch Annette Hess da war, die sicher auch ein männliches Publikum anspricht mit ihren Büchern. Zunehmend sind auch Männer dabei. Ich bekomme auch Briefe von Männern. Ich bekomme auch Briefe von Männern, die in ihren 30ern sind, was mich besonders überrascht, aber auch beglückt. Und aber es ist so, dass die meisten Leserinnen dieser Literatur oder überhaupt von Literatur, die nicht Sachbuch ist, weiblich ist und auch die Besucher der Lesung.
Auch die männlichen Schriftsteller können sich freuen, dass es die Leserinnen gibt, denn ja, die kaufen die Bücher,
klar,
nicht die
viel,
Kerle. Ja,
viel, die sind eher diejenigen, die auf die Sachbücher gehen, klar.
Ich meine, vor einiger Zeit musste ich auch dran denken, als ich unsere Sendung vorbereitet habe, Frau Korn, war hier in den Zwischentönen die Verlegerin Britta Jürgs zu Gast, die mit ihrem Aviva Verlag hier seit Jahrzehnten sich für Literatur von Frauen engagiert.
Ja.
Auch Bücher nur von Frauen verlegt, also von weiblichen, von Autorinnen. Und sie hat ja in der Sendung gesagt, komm ja bloß nicht mit diesem Begriff Frauenliteratur, dieser blöden Schublade. Gleich hat sie aber betont, die Schublade ist halt irgendwie auch, geht halt immer wieder auf und zu. Und weil auch der Betrieb letzten Endes männlich strukturiert ist.
Wie ja, ist da Ihre Meinung absolut zu? Recht, da hat sie absolut recht. Aber trotzdem sollten wir nicht aufhören und nicht nachlassen, diese Schublade aufzuräumen und auszuräumen. Ich mag den Begriff Frauenliteratur überhaupt nicht. Auch in Bezug auf meine Trilogie nicht. Wie Sie ja schon sagten, ich habe auch viele Männer drin, die wichtige Figuren sind. Aber ja, es ist so. Ich glaube, es wird noch eine Weile so dauern. Gibt es eigentlich diesen Begriff so in den Staaten, in Amerika? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube das nicht. Ne?
Ob das irgendwie so ein Ding ist hier, so ein europäisches oder vielleicht sogar so ein deutsches Ding, wie wir auch dieses hirnrissige Ding mit der U- und E-Musik haben. Ja? Also ich würde gerne dieses Frauenliteratur loswerden für uns alle. Aber es ist immer noch so. Diese eben von mir erwähnte Elizabeth Jane Howard, die war auch da abgelegt. Und jetzt sind ganz ernsthafte Rezensenten, gelegentlich auch ein Mann, ganz erstaunt, dass es ja richtig gute Bücher sind, die nicht nur Frauen interessieren.
Wir haben es eingangs unserer Sendung angekündigt. Es gibt bald was Neues von Carmen Korn zu lesen. Wieder ein großer Roman und wir dürfen exklusiv ein bisschen Mäuschen spielen. Gleich nach Billie Holiday, die Sie sich gewünscht haben. The Man I Love, nochmal ein Gershwin-Song und, glaube ich, wieder der literarische Bezug.
Genau,
ne?
Genau.
Der läuft zwischen
den Männern. Ich habe ja ein großes Liebespaar, das männlich ist, das gleichgeschlechtlich ist. Und Alex und Klaus. Und dieses Lied ist so eine Brücke zwischen den beiden. The Man I Love, was in der homosexuellen Szene häufiger vorkommt. Aber darum habe ich es ausgewählt.
Strong, the man I love. Then when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word.
The Man I Love, Billie Holiday, für Carmen Korn, die Schriftstellerin, ist unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Gerda schob die Gardine beiseite und schaute zum Brunnen, der vor dem Haus am Pauliplatz stand. Das ist er. Der erste Satz des neuen Carmen-Korn-Romans, der Ende September erscheint. Und die Welt war jung, so der Titel. Wir beide mussten ihrem Verlag hoch und heilig versprechen, nicht zu viel zu verraten. Tun wir natürlich nicht, aber ein bisschen spicken ist erlaubt.
Das ist erlaubt, ja.
Worum geht es in diesem Buch, Frau Korn?
Ja, mit diesem ersten Satz, im Pauliplatz sind wir in Köln. Das heißt, ich habe wieder ein Buch geschrieben, das in den 50er Jahren spielt, das auch von Freundschaft und Familie erzählt, auch von dem Zeitgeschick, von der Zeitgeschichte, aber diesmal in drei Städten. Und da ist Köln eine wichtige Stadt mit der Familie Aldenhoven. Und die zweite Stadt ist Hamburg. Das musste sein, da geht auch ab und zu mal jemand durchs Bild, der aus der Trilogie stammt, und als dritte Stadt San Remo. Und alle drei Städte haben was mit mir zu tun und sind mir am Herzen. Und darum habe ich drei Familien dort angesiedelt, die alle miteinander irgendwie verknüpft sind, sei es familiär oder sei es freundschaftlich.
Als Drei-Städte-Saga kündigt jetzt Ihr Verlag auch an. Köln und Hamburg, das wissen wir jetzt ziemlich gut, San Remo, da fällt mir irgendwie das Schlagerfestival vom San ja. Remo ein. Und jetzt sagen Sie nicht, dass Sie mit Ihrem Vater da waren.
Nee, aber mein Vater hat es immer sehr im Auge gehabt und hat ja sein erfolgreichstes Lied mit 17 hat er ja auch geschrieben, nachdem er so inspiriert war von der damals 16-jährigen Giulia Cinquetti mit Nonno l'età. Damit hat sie 1964 das San Remo Festival gewonnen. Und das hat ihn sehr inspiriert. Da ist natürlich der Name Sanremo schon sehr früh in meinem Leben zu mir gekommen. Aber eine Rolle spielte das erst, als ich meinen späteren und jetzigen Mann kennenlernte, dessen Vater und auch seine Mutter ein Jahr in Sanremo gelebt hatten und sich dort ansiedeln wollten. Also mein Schwiegervater war Schauspieler, war sehr an vielen Orten unterwegs. Aber
kann man auch sagen, der berühmte
Paul Hubschmidt,
den kennt man noch aus.
Ja, Berlin durch ja, all diese vielen Jahre, wunderbar hier am Theater des Westens. Mhm. Aber das war auch der Grund, warum das große Grundstück, das er damals in Sanremo 1960 kaufte und wo er sich eigentlich niederlassen wollte, wo er seinen Hauptwohnsitz machen wollte, dann doch nicht bebaut wurde, weil er eben nach Berlin engagiert wurde und hier im Theater des Westens den Higgins in My Fair Lady spielte. Und dann lief das Leben anders, als es vorgesehen war. Und irgendwann kam dieses Grundstück Mitte der 60er Jahre in die Hände meines Mannes, der damals seine Ferien dort verbrachte. Und ich war dann ab den 70er Jahren dabei. Mhm. Und wir haben ein sehr großes, ziemlich wildes Grundstück mit Olivenbäumen und Feigenbäumen, aber vor allen Dingen auch Brennnesseln und Brombeerranken gehabt, dass wir 7000 Quadratmeter mit einer kleinen alten Casa Rustica drauf, einem Bauernhäuschen aus dem 19. Jahrhundert, eben in den Ferien bewohnten, aber das uns irgendwann buchstäblich über den Kopf wuchs, sodass wir uns dann davon getrennt haben, weil man kann von, erst von München ging es noch, aber von Hamburg aus nicht 7000 Quadratmeter Hanglage bewirtschaften. Und, aber das hatte zur Folge, dass ich viele Jahre in Sanremo verbracht habe und eben nicht so touristisch nur, sondern dort gelebt und Freunde dort gefunden und ein Sanremo kennengelernt habe, das im neuen Buch vorkommen wird.
Und es ist wieder eine weit gespannte Saga mit großem Personaltableau. Auf den ersten Seiten wird auch dankenswerterweise erklärt, wer alles vorkommt. Ja. Auf zwei Bände ist sie auch angelegt, wenn es stimmt.
Ja,
was für eine Idee hatten Sie jetzt bei diesem Plan? Wie haben Sie den auch entwickelt, so direkt nach der Trilogie?
Ja, also ich wusste, dass es in diesen drei Städten spielen sollte und habe dann die Figuren dementsprechend entwickelt. Ich wusste, da gab es zwei Freundinnen, die sich als Kinder am Timmendorfer Strand kennengelernt haben. Die eine aus Hamburg, die andere aus Köln. Und so hat es sich entwickelt. Das ist ja bei mir so, ich habe ja kein Storyboard oder sowas. Ich habe eine Kladde mit Figuren, denen ich viele Charaktereigenschaften gebe, denen ich ihren Geburtsjahrgang, ihren Geburtstag gebe, denen ich auch schon mal Dialogfetzen schreibe. Und so fange ich an und dann fangen die ja an zu laufen und tun ja manchmal auch nicht das, was ich will, aber ich sehe ein, dass sie ganz klug sind. Und so habe ich das entwickelt, dass ich mich diesmal für zwei Bücher entschieden habe, obwohl Rowald schon ganz gerne wieder eine Trilogie hätte, war, dass ich noch mit Entsetzen mich erinnerte, wie schrecklich es war, im dritten Band alle meine Lieben sterben lassen zu müssen. Und ich dachte, das will ich eigentlich nicht nochmal erleben. Aber
war es wieder so eine intensive Recherche? War das wieder notwendig?
Nicht so sehr, weil ich ja in den 50er Jahren spiele und vieles aus Hamburg schon recherchiert hatte. In Köln musste ich recherchieren, weil ich doch erstaunlicherweise über meine erste Heimatstadt wenig wusste, was diese Zeit angeht. Zwar das Lebensgefühl und alles, aber wie das war, als die Amerikaner waren es ja, obwohl die Briten später übernahmen, in den ersten Märztagen des Jahres 1945 dann die Stadt befreiten und der Krieg dort zu Ende war. Das musste ich vieles nach recherchieren. Ich wusste nicht, wie viele von den Rheinbrücken kaputt waren und was da alles geschehen war. Und noch schlimmer war es mit Sanremo, denn da hatte ich die 50er Jahre noch überhaupt nicht erlebt. Und da musste ich auch schon mit Hilfe von sanremesischen Freunden recherchieren.
Über 600 Seiten wird das Buch haben. Wie ging es Ihnen, Frau Korn, denn beim Schreiben? Also es ging wieder schnell auf jeden Fall, aber jetzt saßen Sie als Autorin mit Millionenauflage am Schreibtisch, mit diesen drei Megasellern im Rücken. War das ein Druck oder eher noch mehr Wind in den Segeln?
Also es ist immer Druck. Es war bei jedem Buch, das ich geschrieben habe, da kann mein Mann ein leidvolles Lied singen, dass ich bei den ersten Kapiteln immer sage, ach, das habe ich doch früher alles viel besser geschrieben. Guck dir das doch mal an, das ist doch viel besser da in dem Buch und so weiter. Und da, den Druck, dass es nicht mehr so gut ist, wie es vorher war, ist immer, hatte ich aber diesmal gar nicht so sehr, weil ich sehr schnell vertraut wurde mit den Figuren, was mich sehr überraschte, weil ich ja die Figuren der Trilogie so sehr am Herzen hatte, dass ich dachte, nun kann ich keinen anderen mehr lieben. Aber das ist ganz schnell gegangen und die sind mir sehr vertraut geworden. Und damit bin ich auch sicherer geworden im Schreiben, habe da keine Zweifel gehabt. Aber der Druck ist jetzt größer. Der Druck ist jetzt größer, wie reagieren die Leser und wie nehmen sie es an. Und das habe ich natürlich spätestens ab dem ersten Band bei der Trilogie nicht mehr so gehabt.
Ich meine, das Buch wird in der letzten Septemberwoche erscheinen. Sie werden es auch in Hamburg präsentieren auf einem Literaturfestival, das trotz Corona doch stattfinden kann, mit strengen Auflagen selbstverständlich. Es wird dabei, wie bei allen literarischen Veranstaltungen jetzt und in der nächsten Zeit, sehr luftig zugehen.
Ja.
Lichte Reihen bei Carmen-Korn-Lesungen. unerhört ja, und ist, ungesehen. Freuen Sie sich trotzdem drauf?
Ja, und ja, wunderbar. Ich habe wieder einen wunderbaren Premierenort, nämlich die kleine Leishalle, die mal lange Zeit Musikhalle hieß, aber Gott sei Dank jetzt wieder Leishalle seit einer Langeweile. Und letzte Mal hatte ich ja die Kammerspiele, das Theater der Ida Ehre. Das war auch schon wunderschön. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr.
Carmen Korn, schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute für Sie und natürlich auch für das neue Buch. Wir schließen mit Jazz, der großen Liebe, All the Things You Are von Jerome Kern. Wollen Sie gerne noch hören? Gespielt von Charlie Parker. Sagen Sie uns noch ein kurzes Wort dazu.
Ah, ich liebe diese Aufnahme von Charlie Parker am meisten. Wobei ich finde, All the Things You Are ist eine tolle Nummer, kommt auch jetzt im neuen Buch. Wichtiger, ganz wichtige Rolle. Aber der Text ist ein bisschen blödsinnig, weil My Happy Arms Will Hold You, da bin ich immer drüber gestolpert. Aber wenn Charlie Parker es nur spielt, ist es einfach traumhaft.
Und damit gehen dann diese Zwischentöne zu Ende. In der nächsten Woche hat mein Kollege Klaus Pilger den Psychologen Stefan Grünewald zu Gast. Heute war Joachim Scholl am Mikrofon. Wir wünschen Ihnen allen jetzt noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Adieu, bis bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.